Ich fange gerade mal an. Ich habe gesehen, viele junge Paare sind auch hier. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch jung war, gerade 20, verliebt oder schon ein bisschen mehr. Und dann habe ich gedacht, die Welt ist doch genial. Es funktioniert gut. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wie ich funktioniere. Und dann kam mein Mann in mein Leben. Also natürlich eingeladen, abgemacht und plötzlich habe ich bemerkt, dass manches nicht mehr so einfach war. Plötzlich waren zwei Meinungen, zwei Sichten, zwei Gefühlsarten, zwei Entscheidungsträger. Das war alles gar nicht mehr so einfach, nicht mehr so logisch, nicht mehr so einfach. Wie aus Stolpersteinen Bausteine werden. Das fing uns dann schon bald zu beschäftigen an. Wie können wir das bewerkstelligen?
Und ihr könnt uns glauben, wir waren so unterschiedlich. Und manchmal frage ich mich, wie das überhaupt möglich war, ja? Dass wir so uns ineinander verliebten und dann auch geheiratet haben. Ich kann mich nur erinnern, dass ich in der Phase, als wir uns kennenlernten, sehr depressiv war. Ich war natürlich anlehnungsbedürftig, aber ich kann mich erinnern, ich war so depressiv und trotzdem habe ich dir irgendwo, ne, muss das ja irgendwas für dich gewesen sein, ne, dass ich anziehend war für dich.
Ich würde nicht sagen, dass das der Aspekt war, in den ich mich verliebt habe.
Okay, wir hören noch davon.
Genau. Individualität, ja, manchmal begegnet man sich und vielleicht denkt man, ach, das passt ja so gut, wir passen so gut zueinander. Jeder ist einzigartig, jeder ist individuell in der Art und Weise, wie er mit Verwandten umgeht, in der Art und Weise, wie er ein Gespräch anfängt, in der Art und Weise, wie er einen Feierabend gestalten möchte. Ganz einzigartig und individuell. Und zu Beginn habe ich gedacht, ist doch logisch. Ein Feierabend gestaltet man so. Man macht ein schönes Essen, man hat Zeit, ausgiebig zu sprechen, was man in der Woche erlebt hat. Es ist doch logisch, bis ich gemerkt habe, ja, für mich ist das logisch. Und für den anderen Menschen ist Logik etwas ganz anderes. So wird jeder von euch das schon erlebt haben, die eigene Logik, das, was man selber so naheliegend findet, muss für den anderen gar nicht gleich sein.
Und das wirkt dann auch wie auf diesem Bild. Man nimmt vom anderen eigentlich das wahr, was einem selber logisch erscheint, auch wenn es gegensätzlich ist. Und das wirkt dann so, dass wenn man verheiratet ist, ne, nach einem halben Jahr oder so, plötzlich merkt man, wen man da eigentlich geheiratet hat. Der ist ja so anders. Auf was habe ich mich da überhaupt eingelassen, habe ich dann später ein paar Mal gedacht. Hätte ich das alles bloß vorher gewusst? Nein, es macht ja die Ehe spannend und ist dann wie ein Abenteuer. Aber es kam wirklich ein Erwachen. Ja, sozusagen diese Maske fällt ab und man sieht den anderen, wie er wirklich ist im Alltag. Und das kann manchmal auch einen schmerzhaften Prozess einleiten.
Wir erleben, verschieden sind wir. Nur du machst sowas. Habt ihr sicher auch schon gedacht, wie kannst du das so angehen? Wie kannst du das so lösen? Niemand in meiner Herkunftsfamilie, da wo ich herkomme, hat dauernd die Schlüssel suchen müssen. Niemand hat die Sachen auf den letzten Drücker gemacht. Niemand hat und so weiter. Jedem fallen da die Beispiele ein, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Jetzt, bei uns hat man das immer anders gemacht. Ja,
ich hatte damals eine kleine Wohnung und ich kann mich erinnern, wie oft ich nachts bei einem Freund geläutet hatte, der hatte einen Ersatzschlüssel. Mitten in der Nacht musste er mir den Schlüssel geben.
Ja. Genau. Wie kann man nur, mag der eine oder andere denken, typisch. Und mit der Zeit lernt man sich so kennen. Aber man ist auch atemberaubend verschieden. Ja, es ist auch ganz genial, wenn man entdeckt, so verschieden sind wir. Und da darfst du was sagen.
Jo, ich sehe nur, ein Herz ist umgekehrt. Mehr? Nein, das spricht ja davon, dass in der Zweisamkeit die Frau denkt an Zusammensein, meine Frau, Unterhaltung und so. Und als
Was
Mann,
denkt er wohl jetzt gerade?
Wenn meine Frau manchmal sehr freundlich ist tagsüber, dann habe ich immer schon Gedanken, die diesem Bild entsprechen. Und meine Frau hat also früher das gar nicht verstanden, dass ein Mann auf solche Gedanken dann gerade kommt, statt die Zweisamkeit im Gespräch zu genießen, Zeit zusammen haben.
Noch eine Runde zu diskutieren.
Ja, genau. Genau.
Aufregend, atemberaubend, verschieden. Und es ist ein Prozess, diese Verschiedenartigkeit kennenzulernen, schätzen zu lernen, lieben zu lernen, damit umgehen zu lernen.
Wenn wir von Verschiedenartigkeit reden, dann reden wir manchmal davon, dass Frauen, sagen wir mal, zu 80% bestimmte Verhaltensweisen aufweisen und Männer bestimmte Verhaltensweisen. Aber es gibt immer die Ausnahmen. Und meistens sitzen die auch an solchen Veranstaltungen hier. Also wir wollen damit nicht sagen, so ist es bei den Frauen und so ist es bei den Männern, sondern wir reden hauptsächlich von uns selber, aber wir glauben auch, dass ein gewisser Prozentsatz unter den Männern oder Frauen sich so verhält. Also einfach, um das klarzustellen, nicht, dass einige denken, naja, ich bin nicht so. Dann würden wir sagen, wunderbar, Sie gehören zu diesem Prozent, dem Prozentsatz, der tatsächlich anders ist.
Genau, es gibt geschlechtliche Unterschiede, aber es gibt auch ganz einfach persönliche Unterschiede. Wir sind verschieden, Verschiedenartigkeit von der Kultur, wo wir herkommen. Vielleicht ist unser Hintergrund, wo wir herkommen, sehr verschieden.
Wenn meine Kinder und meine Frau heimkommen zu mir nach Norddeutschland, ich komme aus der Lüneburger Heide, dann sind sie manchmal so schockiert, wie wir dort miteinander umgehen. Herzlich, aber sehr rau. Mein Bruder, der kloppt mir manchmal so ganz schlimme Worte an den Kopf, aber ich freue mich dann, ich fühle mich daheim. Und meine Frau ist schockiert, wie kann man so miteinander umgehen? Und dann, wenn ich meinem Bruder dann wieder eins an den Kopf knalle, sozusagen, dann versteht sie das nicht. Aber es ist eine andere Kultur und in der Schweiz ist man, so empfinde ich das, distanzierter, höflicher und so. Aber dieses erfrischende, direkte daheim in Norddeutschland, das ist einfach unsere Kultur.
Die Kultur, in der man aufgewachsen ist, die man liebt, die man mitbringt in die neue Beziehung, in die Ehe. Und die manchmal treffen sie ganz hart aufeinander. Und jetzt gilt es, eine neue gemeinsame Kultur zu schaffen, die nicht nur Norddeutschland und nicht nur baslerisch oder bernisch ist, sondern eine gemeinsame Kultur. Aber auch verschieden in der Kinderstube, wo man herkommt, wie man das gehandhabt hat zu Hause, wie man umgegangen ist, was Spaß gemacht hat und was nicht. Das heißt, da kann man ein Wort sagen und jeder assoziiert das anders. Urlaub, wenn ich Urlaub sage, dann denke ich logisch an das, was ich kenne von meinem Zuhause. Da ist man zusammen in den Schnee und man ist immer der Fasnacht entflohen in den weißen Schnee zum Urlaub. Und für dich war Urlaub?
Für mich war Urlaub eher alleine irgendwo auf dem Berg hoch zu kraxeln oder mit dem Boot unterwegs zu sein. Und gerade betreffs Kinderstube, da gibt's gerade auch bei uns in der Ehe sehr große Unterschiede. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie. Mein Vater war Alkoholiker, ist auch am Alkohol gestorben. Und er war auch sehr jähzornig. Ich kann das hier sagen, weil ich mich versöhnt habe mit meinem Vater und auch mit der ganzen Situation. Und ich will meinen Vater auch gar nicht kritisieren. Aber das macht große Unterschiede aus. Meine Frau kommt aus einem, so habe ich es immer empfunden, aus einer sehr großen Geborgenheit im Elternhaus. Und ich komme aus einem eher chaotischen Elternhaus. Ständig war der Alkohol das Thema Nummer eins. Hat der Vater getrunken, hat er nicht. Und der Jähzorn, jeden Tag Streit. Meine Eltern hatten keinen einzigen Tag, wo es nicht Streit gab. Und zwar ganz schlimmen, ganz starken Streit. Und so haben wir von der Kinderstube her komplett unterschiedliche Auffassungen von Ehe und Eheatmosphäre und so weiter mit in unsere Ehe genommen.
Verschiedenartigkeit in den Dingen, die man gerne tut, ob man, wie viel Kontakt man zu Hause pflegt, wie oft man die Verwandten sieht, wie man Weihnachten feiert. War das etwas Stressiges? War das etwas Schönes? War das Haus erfüllt mit Duft? War es was Besonderes, das richtige Geschenk für jemanden zu finden? Und so weiter. Und so tragen wir diese Erwartungen, was uns gefallen hat, was doch logisch ist, in unseren Herzen. Und wir erwarten, derjenige, der mich liebt, der wird doch den Punkt treffen. Der wird das doch gleich empfinden. Der wird, mit dem werde ich das doch teilen können.
Vielleicht auch noch so einige Beispiele, wie unterschiedlich wir sind. Meine Frau, kann ich wohl sagen, hat es sehr gern, an einem schönen Ort essen zu gehen. Ja? Gutes Essen und so weiter, das kennt sie auch aus ihrer Familie. Und ich kannte das nicht so. Und neulich war ich zum Beispiel eingeladen, im Zusammenhang mit meiner Firma, zu einem ganz teuren Essen. Also mindestens 120 Franken oder so. Und ich bin nicht gegangen. Ist komisch, ne? Und ich kam heim. Wisst ihr, was ich gegessen habe? Ich habe mir 2 Schmalzbrote gemacht. Also komplett andere Welt. Weil für mich, ja, das wäre für mich ziemlich Stress gewesen und hätte mich sehr angestrengt. Aber das ist so ein Unterschied. Meine Frau hätte das sicherlich genossen, vom ersten bis letzten Moment.
Wieso kann er nicht zusammen mit anderen so ein schönes Geschenk genießen? Schatz, wieso bist du da nicht hingegangen? Findest du nicht, du hättest da deinen Beitrag leisten können? Und schon hätten wir wieder eine kleine Diskussion auf Lager gehabt. Gut.
Also, oder noch das Beispiel vielleicht mit dem Reisen. Meine Frau versteht immer nicht, sogar 10 Minuten, jetzt verstehst du es, aber 10 Minuten vor einer Reise, ich bin früher sehr, sehr viel gereist in verschiedene Länder und ich kann in aller Seelenruhe sagen, in 10 Minuten muss ich zum Flughafen, ich muss noch packen. Und in 5 Minuten habe ich mein Zeug zusammen und dann fahren wir zum Flughafen. Ich bin oft auch einer der Letzten, die ins Flugzeug steigen. Und für meine Frau ist dann eher, ja, sie kann das dann fast nicht verstehen. Das muss doch alles vorbereitet sein. Aber ich habe noch nie einen Flug verpasst. Und ich habe immer alles dabei, was ich brauche. Ja. Und wenn ich es nicht dabei habe, das gibt irgendeine Lösung. Ne?
Genau. Das ist ja das Schöne. Zuerst beginnt man einen Weg zusammen. Und am Anfang ist so viel anders, so viel neu, so viel, was man nicht versteht. Und das Schöne ist, mit der Zeit gewinnt man dazu. Ich habe jetzt gelernt, man kann auch in weniger Zeit packen. Man kann auch was vergessen. Man kann auch was nicht dabei haben. Und man kommt dennoch glücklich zurück. Ja? Zu Beginn ist das ganz neu und ganz fremd und ganz schwierig zu verstehen.
Aber ich muss dazu sagen, in 5 Minuten 4 Koffer packen, das würde ich auch nicht schaffen.
Okay, Verschiedenartigkeit zieht an. Sehr oft heiraten sich Menschen, die sich anziehen, weil sie eben verschieden sind. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch gleich und gleich gesellt sich gern, oder weil man da schon was kennt. Aber sehr, sehr oft erlebe ich Paare, die die Verschiedenartigkeit aneinander so geliebt und anziehend fanden.
Warum ist das so? Weil wenn der andere anders ist, entweder ergänzt er das, was mir fehlt, er hat das, wo ich nicht habe. Sagen wir mal, jemand ist verschlossen, dann heiratet er in der Regel jemanden, der offener ist, weil er dann weiß, da ist jemand, der mich ergänzt in diesem Bereich. Oder aber der andere verstärkt die Stärke des anderen. Ne, bei der Offenheit wäre das dann so, der würde immer den anderen bewundern, ne, und sagen, Mensch, der ist so offen, der kann reden mit den anderen. Und der offene Typ, der fühlt sich dann wie bestätigt. Ja, und das ist wie ein Lob für ihn und verstärkt dann sein Verhalten auch noch.
Kannst du dich erinnern? Jetzt möchten wir euch mal einladen, ein bisschen euch zurückzuerinnern. Was hat dir so gefallen an deiner Frau, an deinem Mann, an deinem Partner, an deiner Freundin? Was hat dir so gut getan? Kommt dir da was in den Sinn? Worüber hast du bei ihm gestaunt. Was? Wovon warst du begeistert? Was war so herrlich anders, so ergänzungswürdig? Wir alle haben Punkte, die uns angezogen haben. Vielleicht war es diese mutige Art des Gegenübers. Der war so mutig, konnte hinstehen und die Sache klar sagen. Der hatte keine Angst dass vor Konflikten. Hinstehen und sagen, ich habe eine andere Meinung. Und das war so genial. Wow, diesen Mut. Ja. Und jetzt, wo wir zusammen ein Gespann sind, ein Team, und wir zusammen eingeladen sind bei unseren Freunden, und die uns etwas erzählen, und er so mutig hinsteht und sagt, da bin ich ganz anderer Meinung, geht das Herz der Frau zu und sagt, warum muss er das immer gerade so sagen? Ja? Versteht ihr? Vieles hat uns begeistert. Es begleitet uns dann und es wird manchmal zu einer Herausforderung. Vielleicht hast du gedacht, meine Zukünftige, die ist so engagiert. Die ist im Turnverein, die macht in der Gemeinde mit, die ist sogar politisch interessiert. Wow, die ist, hat so viel Energie. 4 Abende pro Woche ist die engagiert. So cool. Wow, das könnte ich nie. Die Energie hätte ich nicht. Und siehe dann, wenn man zusammen gemeinsam ein Leben führt, habe ich die Energie nicht und sie wirbelt immer noch rum. Sie ist noch nicht fertig. Sie hat noch Projekt 3 und 4 und 5, bevor sie schlafen gehen kommt. Und die Wochen sind schon ausgeplant, die Abende sind verbucht. Ja, jetzt wird dieses geniale Engagiertsein zu einer kleinen Herausforderung.
Ja, so ein Beispiel, das auch bei uns immer wieder vorkommt. Meine Frau ist immer sehr gut gekleidet, finde ich auch. Und das habe ich immer sehr bewundert auch, wie toll sie gekleidet ist, modisch und alles. Habe das genossen, aber manchmal ist es dann auch schwierig für mich, weil wir gehen an so eine Veranstaltung wie heute. Ich habe mich angezogen und denke, super. Und meine Frau sagt, Hose aus, andere Hose. Oder sie sagt, kannst du nicht ein anderes Hemd anziehen? Und am Schluss muss ich mich sozusagen wieder neu modellieren. Ne? Es kommt auch vor, dass sie dann sagt, oh, die Haare muss auch noch mal waschen. Also wie gesagt, das ist immer nicht so einfach für mich.
Gut, also Verschiedenartigkeit hat uns angezogen. Mögt ihr euch jetzt mal ganz kurz 1 oder 2 Sachen in Erinnerung rufen? Was war es, wo du gesagt hast, wow, also das ist ein bisschen moderner Ausdruck. Wenn das schon länger her war, hast du vielleicht nicht wow gesagt, dann hast du vielleicht gesagt, oh, das bewundere ich an ihr oder an ihm. Überlegt kurz, das geht ziemlich schnell, und dann möchten wir euch zumuten, dass ihr das einander, mein Mann hat gesagt, ins Ohr flüstern oder auf einen Zettel schreiben. Auf jeden Fall den Partner wissen lassen. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit. Überlegen, 1 Sache, 2 Sachen, die mich einfach berührt haben, über die ich begeistert war. Ja. Und dann austauschen und dann geht's gleich weiter.
Oh, du hast Tannuhr. Aha, ist das. Ah, das schaffen wir. Oh ja. Ich finde. Ja.
Genau, vielleicht nicht zu viel.
Genau. Genau, das Geschenk. Die Lösung ist ja dann, der praktische Schritt ist die Wertschätzung der Andersartigkeit und den positiven Innovationen. Genau. Genau.
Schön. Alles Weitere dürft ihr euch dann später noch erzählen. Verschiedenartigkeit, haben wir gesagt, ist anziehend und Verschiedenartigkeit ist auch anstrengend. Verschiedenartigkeit strengt an. Zuweilen bringt es einem dazu, dass man ein Tauziehen veranstaltet. Ja, wie machen wir es jetzt? So wie du es gewöhnt bist, nach deiner Idee oder nach meiner Idee. Und zuweilen nervt es auch, diese Verschiedenartigkeit. Muss er denn immer noch eine spezielle Idee haben? Muss er immer noch einen Witz machen? Muss er immer noch drüber lachen? Das machen wir oft, wir lachen oft drüber. Aber manchmal ist es, denke ich auch, muss das jetzt noch sein? Verschiedenartigkeit kann auch nerven. Und Verschiedenartigkeit fordert heraus. Es fordert heraus, Stellung zu nehmen. Da ist einer in mein Leben gestellt, der so anders ist. Und ich komme nicht dran vorbei. Wenn ich die Zähne putze, habe ich diese Tube, die einfach so anders ist, die klassische Zahntube, die einfach nie aufgedreht ist. Wenn ich zum Waschbecken komme, ist es nicht so geputzt, wie wir das seit 25 Jahren abgemacht haben. Wenn ich und so weiter. Manchmal fordert das heraus. Da ist einer, der es anders macht, der verschieden ist. Und manchmal verunsichert das auch. Es kann verunsichern. Jetzt hätte ich doch noch 3 Sätze Liebesbeteuerung gebraucht heute, weil ich so gerne höre, wie, ob alles okay ist, ob du mich magst. Oder er hat vielleicht noch 3 Sätze Bewunderung gebraucht. Er hätte noch mal hören müssen, das war so toll, das hast du so gut gemacht. Und sie findet, ja, gemacht ist gemacht. Gehen wir zum nächsten. Ja. Und es kann auch verunsichern, wenn sowas fehlt, was einem so gut tut. Und das ist wichtig, dass man das dann auch besprechen kann. Verschiedenartigkeit bereitet einem zuweilen Kopfzerbrechen. Du kannst einfach nicht so bleiben, wie du bist. Wenn du dich in intensive Beziehungen begibst, das kann auch eine intensive Frauenfreundschaft sein, das kann in der Wege sein und ganz sicher ist es so in einer Ehebeziehung, dann kannst du einfach nicht so bleiben, wie du bist. Es wird geschliffen an dir.
Ich denke, da ist auch wieder ein Beispiel dran. Von meiner Familie her konnte ich nicht so reden. Also mir wurde immer wieder gesagt, schweige, du hast nichts zu sagen. Und reden war immer mit schmerzlichen Erfahrungen verbunden in meiner Familie. Und jetzt heirate ich eine Frau, die gerne sich unterhält und gerne mehr von mir wissen möchte. Ich habe immer so gemacht. Ich habe nicht geredet. Und meine Frau hat furchtbar gelitten drunter. Ich habe das dann erst allmählich gemerkt, weil ich gedacht habe, ich verhalte mich ja richtig. Ich rede nicht. Und da musste ich mein Verhalten ändern. Das war sehr schmerzhaft, weil ich gewohnt war, zu schweigen, mich zurückzuziehen. Und durch Seminare und durch Beratung und so konnte ich mich öffnen und meiner Frau vertrauen, dass sie im Reden mich nicht verletzt. Das hatte ich ja in meiner Ursprungsfamilie gelernt, die Verletzung sozusagen, dass es Verletzung mit sich bringt, wenn man redet. Und jetzt mit meiner Frau weiß ich, wenn ich rede, muss ich keine Angst haben, verletzt zu werden.
Ja, du kannst nicht so bleiben. Auch ich kann nicht so bleiben und einfach nur erwarten. Man redet halt, man sitzt halt, man dreht die Dinge hin und her. Ja, es gibt diesen Mann nicht, ja, sondern wir bauen gemeinsam etwas Neues. Ein Teil von mir, ein Teil von dir und dann gibt es ein neues Ganzes. Du darfst jetzt neue Erfahrungen dazu gewinnen. Wir können neue Erfahrungen dazu gewinnen, wohl oder übel. Wir können es mit Freude dazu gewinnen oder wir können es auch mit mit Aggression dazu gewinnen. Es wird uns nicht erspart bleiben, in der Ehe Neues zu erleben. Okay, du machst jetzt genau das, was ich sage. Diese Methode funktioniert bei Menschen nicht. Auch wenn uns manchmal bei Verschiedenartigkeit der Wunsch aufsteigt, wenn ich nur mal auf ein Knöpfchen drücken könnte und es funktionieren würde.
Und wisst ihr, in der Ehe benutzen wir natürlich nicht die Pistole. Aber wir haben so alle möglichen Arten, wie wir den anderen unter Druck setzen, damit er das tut, was wir denken, dass es richtig sei. Ne?
Heulen zum Beispiel.
Heulen, gut, sehr gutes Beispiel.
Oder Rückzug.
Oder Rückzug. Ich schweige dann einfach, bis meine Frau so lange macht, bis ich dann doch mal den Mund aufmache.
So haben wir Methoden, zu verstehen, zu geben, jetzt passt mir was nicht, jetzt brauche ich was, jetzt bin ich verletzt, jetzt stimmt was nicht, da hast du was falsch gemacht. So dass dann irgendwann mal nach einem Tag der Mann sagt, Schatz, ist eigentlich was?
Also das ist meistens meine Frau, ich merke das nicht.
Genau. Also das heißt, es verunsichert uns manchmal, wenn es nicht so läuft, wie wir es auf unsere Art gewohnt sind. Gut, jeder von uns hat eine eigene Vorstellung, wie der andere sein soll und was Liebe ist. Wir haben uns da was vorgestellt. Ja? Wir sagen, wir bauen ein Leben zusammen und ich stelle mir vor, ich träume mir, dann ist es so und so und so. Und weil es eine Vorstellung ist, gibt es oft auch Missverständnisse. Wenn du mich wirklich lieben würdest, liebster Ehemann, würdest du nicht den ganzen Tag hier sitzen beim Eislochfischen? Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du nicht den ganzen Tag hier stehen? Missverständnisse. Sie steht hier und denkt, ich bin bei ihm. Er wird was zu mir sagen. Er wird es genießen, dass ich da bin. Er sitzt hier und denkt, ich halte sie aus. Warum kann sie nicht was anderes machen? Ich bräuchte die Ruhe und den Frieden und die Fische und das Eis. Ja, keiner hat es bös gemeint. Das ist ja das Verrückte. Keiner hat es bös gemeint. Sie hat sich extra die warmen Stiefel angezogen, um da draußen zu überleben und denkt, das tue ich für ihn. Und er hat sich ein dickes Fell angezogen, um nicht zu spüren, dass statt dass er alleine ist, immer jemand hinter ihm steht.
Das ist ja so etwas, wo man erst lernen muss. Wir denken das, was wir als Liebe empfinden, als etwas Gutes, das muss doch für den anderen auch Liebe bedeuten. Und das musste ich auch über manche Lektionen erst lernen. Als wir jung verheiratet waren, war meine Frau mal verreist und habe ich gedacht, ich überrasche sie jetzt mit etwas, ich koche was für sie. Und habe gedacht, das, was mir ja gut tut, ich liebe Hühnersuppe. Habe ich gedacht, jetzt koche ich Hühnersuppe. Habe einen Suppenhuhn gekauft, Gemüse, alles, habe eine Hühnersuppe gekocht und richtig eine Hühnersuppe gemacht. Meine Frau kam heim, das Erste, was sie rein sagte, als sie in den Flur reinkam, hier stinkt's ja so furchtbar. Und da habe ich gesagt, komm doch mal in die Küche, ich zeig dir, was ich für dich gekocht habe. Sie hat den Deckel aufgemacht und ich weiß nicht, ob du zur Toilette gerannt bist.
Nein.
Es war für sie das Schlimmste, was man, es hat sie nicht angerührt. Und ich war tiefst verletzt. Die Arbeit, ihr wisst das, ne? Ihr Männer, die ja täglich kocht, nein. Die Arbeit und all dem. Und da habe ich gelernt, das, was mir gut tut, wo ich denke, das bedeutet Liebe, muss nicht für den anderen Liebe bedeuten. Und das muss man lernen. Was tut dem anderen gut? Genau das Beispiel mit der Schokolade, das muss ich unbedingt bringen. Ich habe immer wieder mal Schokolade geschenkt meiner Frau, sie hat sie nicht angerührt. Da habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Dann habe ich mal gefragt und er sagt, ich liebe halt dunkle Schokolade. Habe ich dunkle Schokolade gekauft, sie hat sie nicht angerührt. Ich dachte mal, was ist denn los? Er hat gesagt, ja, es ist eine spezielle Schokolade von der Konfiserie, so Konditorei, wo man selber Schokolade macht. Bin ich hingegangen, habe das bezahlt, das teure Ding da. Hab das gebracht. Und dann, irgendwann kam die Offenbarung. Da sagt meine Frau, von der und der speziellen Konfiserie, die dunkle Schokolade in den Hörnchen, die ist es. Und da war alles erledigt. Da habe ich gelernt, was Liebe ist. Man geht dorthin und schenkt ihr das. Und dann habe ich noch etwas gelernt. Dann habe ich gedacht, jede Woche bringe ich ihr da sowas. Da habe ich auch gelernt, auch die Zeiträume müssen stimmen. Da habe ich gedacht, wie kann man sowas Kompliziertes heiraten? Ne?
Genau. Und ich habe gedacht, wie kann man mit so viel Geduld ausprobieren, ohne je zu fragen?
Das hat übrigens 10 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, was die
Genau, genau. Okay, also Liebe ist, das... Nun, die Herausforderung, in der wir stehen, aus Stolpersteinen, aus Steinen, die auf unserem Beziehungsweg liegen werden und liegen, was Gutes zu machen, Bausteine machen. Es ist ganz normal, dass der Beziehungsalltag, der Ehealltag immer mal wieder einen Stein auf dem Weg hat oder mehrere. Ich würde sagen, täglich. Wir haben täglich, wenn mal ein Tag ohne Steinchen oder Stein vergeht, ja, dann würde man sich schnell dran gewöhnen. Ja. Aber immer wieder ist was anders ist, als man erwartet hat, was vielleicht nicht total passt, was man bereden muss, was wieder Arbeit gibt. Stolpersteine sind etwas ganz Normales. Freu dich dran. Erwarte sie. Ja. Und wenn du sie erwartest, dann kannst du sie begrüßen. Hier gibt's wieder was zu entdecken. Da habe ich noch was ich noch nicht entdeckt habe an meinem Mann. Hier gibt es noch eine Lösung zu finden. Und das Schöne daran ist, wenn du die Stolpersteine erwartest, dann und bearbeitest und das nicht zu tragisch nimmst, dann erlebt man eine tiefe Befriedigung, weil man sich ein kleines Stückle besser kennengelernt hat. Wieder was zusammen erlebt. Wieder was gemeistert, wieder was vertraut, was ich mit keinem anderen Menschen durchgestanden habe, mit niemandem teilen kann, außer mit diesem wertvollen Menschen. Auch wenn das ein bisschen wehgetan hat, ein bisschen Missverständnisse hatte, man es sich wieder versöhnen musste, neue Lösungen finden und nachher sind es ganz kostbare Edelsteine. Also wir wollen aus Stolpersteinen Bausteine machen und Brücken bauen statt Mauern. Das kann man. Brücken bauen aus Steinen statt Mauern. Es ist aber Arbeit. Es ist Arbeit und Aufwand.
Ein Punkt ist, dass man anfängt, sich mit der Andersartigkeit des anderen zu versöhnen. Nicht das als Feindschaft immer gegen mich, sondern überlegt, was liegt drin, wo ja auch positiv ist für mich. Und diese Versöhnung geschieht unter anderem dadurch, dass man etwas von sich selber preisgibt. Ich habe zum Beispiel, als ich nicht so reden konnte, das in den ersten 3 Jahren unserer Ehe war das sehr schwierig, habe ich eines Tages meiner Frau mal gesagt, hör mal zu, ich möchte gern reden, ich kann nicht. Etwas blockiert in mir. Ich weiß nicht, woher das kommt. Da sind Verletzungen. Und ich habe immer das Gefühl, ich versage dann. Und das hat meiner Frau schon enorm geholfen. Das war die Brücke, dass sie angefangen hat, mich zu verstehen und mein so entgegengesetztes Verhalten.
Ja, ein Anfang des Aufeinander-Zubewegens. Manchmal sind die Bauprojekte, wie hier beim zweiten Bild, ziemlich groß. Gell? Es gibt kleine Bauprojekte und große Bauprojekte. Es gibt Gebiete, wo man sehr verschieden ist und es gibt Gebiete, wo man sich sehr nahe ist und gut übereinstimmt. Und dann ist es dieses Versöhnlichsein und einen Schritt auf den anderen zumachen, ist so hilfreich, damit wird ein Baustein zu einem, können wir Brücken bauen. Der Punkt, ich bin relativ, kann helfen, dass wir Brücken bauen. Was heißt das relativ? Ich bin nicht der Nabel der Welt. Meine Sicht ist nur meine Sicht. Das kann auch anders sein. Das ist nicht das ist nicht das A und das O, das ist nicht das einzig Richtige. So empfinde ich. Das ist sehr relativ. Ich bin fehlbar. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht hat mein Partner da recht. Ich lerne dazu. Ich lerne dich zu verstehen.
Das Problem ist, wenn wir nicht Brücken bauen, dann bauen wir etwas anderes. Und das erleben wir ja auch in der Beratung mit Ehepaaren, wie manchmal Menschen dann Mauern bauen vor sich. Dicke Mauern. Sie sind freundlich, sie verhalten sich richtig oder so, aber da ist eine dicke Mauer vor der Seele. Und eigentlich dahinter steckt Unglück, dass jemand unglücklich ist. Er möchte eigentlich sein, wie er ist. Er möchte offen sein. Aber in der Ehe gibt es so viele Verletzungen. Und diese Mauern schützen dann den Betreffenden, dass die Verletzungen nicht so in ihn reinkommen. Aber zu einer guten Ehe gehört es eben, dass Brücken da sind und nicht Mauern. Wenn nur Mauern da sind, dann entweder bleibt die Ehe auf einem Niveau stehen, es geht nicht weiter, man hat sich abgefunden mit einem, oder sie bricht sogar auseinander. Und das ist so wichtig, dass wir anfangen, uns wieder zu öffnen, wenn Mauern da sind, und mit dem anderen auch über diese Mauern sprechen. Bei Männern ist es manchmal auch die Sexualität, über die man sprechen muss. Ne, der Frau auch mal zu zeigen, schau, als Mann funktioniere ich so. Ich bin Mann, ich kann das nicht ändern. Frauen möchten immer gerne Frauen, vielleicht, ich weiß nicht. Frauen, dass die Männer wie Frauen denken. Aber das können wir nicht, wir sind Männer. Ne, wir sind, ich sage mal, wie eine Gasflamme. Ne, sofort ist das Feuer da. Und Frauen sind wie Elektroherde, das geht alles sehr viel langsamer. Und so ist auch wichtig, dass wir als Männer die Frauen verstehen. Wir würden vielleicht auch lieber haben, dass die Frauen wie Männer denken, ja?
Früher anschalten.
Was? Ich kann dich doch nicht morgens um 3 Uhr wecken. Also, das einander verstehen hat viel mit Kommunikation zu tun, aber darauf gehen wir jetzt nicht an.
Genau. Also wie bauen wir denn jetzt aus diesen Stolpersteinen, die wir alle haben im Leben, Brücken? Und dieses einander verstehen lernen, das ist eine ganz große Hilfe, die Verschiedenartigkeit verstehen lernen. Jeder Mensch ist ein Original, ist ein Wunderwerk. So wie die Schneeflocken, die wir jetzt über Nacht bekommen haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht 2 identische Schneeflocken gibt? Bei diesen, weiß ich auch nicht, Milliarden, die jetzt gefallen sind. Alle sind sie verschieden. Und genauso, jeder sucht und entwickelt als Mensch seine Eigenartigkeit. Total einzig und eigenartig wollen wir sein. Denn meine Eigenarten, so wie auch mit unserem Fingerabdruck, mit unserer Iris, wir sind konzipiert vom Schöpfer ganz einzigartig. Nicht nur in unserem Körper, eben auch in unserer Beschaffenheit, in unserer Seele, so wie wir ticken. Und jetzt stellst du so 2 einzigartige Leute zusammen. Ja, da gibt's halt Arbeit. Aber das ist auch genial. Ist so eine große Horizonterweiterung. Und meine Eigenarten machen mich einzigartig. Jeder von uns hat eine Art entwickelt in seiner Familie, als er groß wurde. Der eine hat gemerkt, wenn ich hilfsbereit bin, dann habe ich den Platz. Der andere hat gemerkt, wenn ich nachgebe, dann kommt man am besten weg. Der andere hat gemerkt, hey, wenn ich mich durchsetze und sage, wo lang, dann bewundern die mich, da komme ich gut durch. Und so hat jeder von uns seine auch wesensartigen Einzigartigkeiten und Eigenarten entwickelt. Die nehmen wir jetzt mit, dann heiraten wir und immer noch denken wir, im Kreise meiner Geschwister, als Ältester, habe ich gesagt, wo es lang geht und siehe da, es hat funktioniert. Und jetzt habe ich habe keine Ahnung warum, auch einen Erstgeborenen geheiratet. Und der lässt sich gar nicht so herumkommandieren. Der hat immer noch ein Aber zu meinen tollen Ideen und meinen Kommandos. Und manchmal ist er taub, wenn so ein Kommando kommt. Ja, also das heißt, meine Eigenarten habe ich sehr oft in meinen Kreisen meiner Familie entwickelt. Und jetzt müssen wir sie zum Teil revidieren in der Ehebeziehung. Sie geben mir einen Platz in der Familie. Ich bin einzigartig, ein goldenes Ei unter Weißen. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir voneinander lernen. Jeder so und nicht anders fühle ich mich sicher und bedeutend. So, wenn ich vielleicht helfe, fühle ich mich sicher, fühle ich mich bedeutend, fühle ich mich gut, fühle ich mich wertvoll. Habe ich dieses Grundbedürfnis gesättigt, dass ich hinstehen kann und sagen, das war ein guter Tag, das war jetzt gut. Ja, wenn jetzt meine Frau sagt, was gehe ich jetzt schon wieder helfen, bei dem Umzug auch und da auch wieder, jetzt sollen sie mal jemand anders fragen, nicht immer dich. Sie meint es vielleicht gut und denkt, ich will ihn ein bisschen schonen. Und was sie nicht verstanden hat, ist vielleicht, gerade durch Helfen fühlt er sich wichtig, hat einen Platz. Das ist seine Eigenart. Die darfst du ihm nicht nehmen. Er darf sie verändern, wenn er möchte, aber du darfst sie ihm nicht nehmen. Also das heißt, die Eigenarten, die wir gepflegt haben, die, mit denen verbinden wir auch ein Gefühl des Wertes. Jetzt bin ich jemand, so ist es gut. Und wenn wir verstehen, dass unser Partner nicht einfach helfen geht, um mich wieder alleine zu Hause zu lassen, wieder Kisten schleppt, weil er nicht mit mir zusammen sein will, das wäre eine falsche Deutung. Der geht helfen, weil er dadurch seine Eigenart leben kann und sich wertvoll erlebt. Jetzt wollen wir euch noch kurz 4 ganz typische Ausprägungen von Charaktertypen schildern und wie die in der Ehe zusammenspielen.
Und das hat viel auch damit zu tun, dass wir einander lernen zu verstehen in der Andersartigkeit. Und wir kommen dann zu dem ersten. Das ist der sogenannte Nähe-Typ. Das ist jemand, der braucht das Nahe-Sein. Der braucht es, dass er immer wieder beim anderen ist, mit ihm anderes macht, viel mit dem anderen sprechen kann. Er braucht Gemeinschaft und Zusammensein. Die Gefahr ist, dass er in dem Bereich dann aber auch manipuliert werden kann. Ja, der andere, der Partner kann Druck ausüben und sagen, ich gehe weg oder ich ziehe mich zurück, und das setzt den Nähetypen unter Druck.
Nähe geht über alles, empfindet dieser Typ. Hauptsache, wir machen es zusammen. Auto waschen, einander anspritzen. Wir spüren zusammen, wir reden zusammen, wir verbringen Zeit zusammen, wir rufen uns an, 3-mal im Tag oder noch mehr. Zusammen gibt mir ein gutes Gefühl.
Die Gefahr ist, dass der andere Partner, der vielleicht nicht das Gleiche so erlebt, Nähe, manchmal das Gefühl hat, da klammert mein Ehepartner. Das ist mir zu viel. Ständig Zeit verbringen. Ich will auch mal alleine sein und nicht immer mit dem anderen zusammen.
Ja. Und jetzt gibt es natürlich die Gefahr. Dieser Typ, der sich so wohl fühlt, wenn alles zusammenläuft mit seinem geliebten Menschen, der hat auch Ängste. Es macht mir Angst, wenn es Distanz gibt zwischen uns. Es macht mir Angst, wenn wir Streit haben. Da gebe ich viel lieber nach. Ich kann es nicht aushalten, wenn es nicht harmonisch ist. Oder wenn du jetzt nicht mit mir mitkommst auf den Abendspaziergang, kann ich das nicht verstehen. Dann meinst du es sicher böse. Wenn du dein eigenes Ding machst, wenn du mich nicht dabei haben willst. Ich kann mich erinnern, man macht ja manchmal so Initialerlebnisse. Wir waren jung verheiratet und wir hatten die Idee, oder ich hatte die Idee, mit meinem Pult in das Büro meines Mannes zu ziehen. Der hatte ein Büro im Haus und ich habe gedacht, ich stelle doch mein Pult, mein Schreibtisch auch gerade noch rein. Dann können wir arbeiten zusammen und wir sind zusammen. Und mein Mann war gar nicht begeistert. Der wollte mich nicht in seinem Büro haben. Und ich weiß noch, wie ich das damals sehr persönlich genommen habe. Ich habe gedeutet, der will mich nicht in seinem Büro. Was hat er denn zu verbergen, dass ich nicht in seinem Büro sein darf? Der mag also meine Gegenwart nicht. Versteht ihr? Jetzt kommen ganz viele Schlüsse. Und da habe ich ihm sehr Unrecht getan. Und damals war es uns so hilfreich, dass ein Freund von uns, 10 Jahre älter als wir, mit uns hingesessen ist und das auseinanderklamüsert hat und gesagt, hey Alet, der braucht einfach seinen Frieden in seinem Büro. Der mag dich überall, nur nicht dort.
Also, wir haben einmal im Leben zusammen im Büro gearbeitet. Das ging 2 Stunden und dann war fertig.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Also, auf der anderen Seite, der Nähetyp ist zu großer Hingabe fähig. Unglaublicher Hingabe, auch in Glaubensfragen und so weiter. Wir kommen zum nächsten. Das ist eher der Selbstständigkeitstyp oder Distanztyp. Das ist jemand, der eben eher für sich alleine sein muss und arbeitet. Er genießt es, mit einem offenen Beziehungstyp zusammen zu sein, aber dann braucht er wieder seinen Rückzugsort.
Ich mache das mit mir selber aus, könnte so ein Typ sagen. Ich bin ganz eigenständig. Ich präsentiere dir die Lösungen von dem, was ich schon alles durchdacht habe. Ich muss nicht das alles mit dir besprechen. Das ist viel zu kompliziert. Ich bewege das eine Woche, zwei, so lange, bis ich die Lösung habe. Und dann sage ich, Schatz, eigentlich habe ich gedacht, das lösen wir so und so. Und dann sollte das Gegenüber begeistert sein. Sicher und wichtig fühlt sich so ein Typ, wenn ihm niemand zu nahe kommt. Wenn der würde jetzt seinem Partner sagen, schau mal, bitte häng doch nicht so sehr an mir, dring nicht in meine Privatsphäre ein, lass mich eigenständig denken und handeln. Ich kann ganz gut mal was alleine lösen. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Ein Sonnenuntergang alleine, das kann ein eigenständiger Typ genießen. Ein Sonnenuntergang alleine, das kann ein Nähetyp nicht genießen. Der sitzt vor der Sonne und denkt, wen könnte ich jetzt anrufen? Heute im Zeitalter der Handys kannst du ja eine Bergwanderung machen und dann bist du ganz oben und denkst, oh, ist das schön hier, wem soll ich das jetzt sagen? Ja? Und dann kannst du jemandem das erzählen. Der eigenständige Distanztyp, der genießt das, dass er alleine ist. Der sucht seine Lösungen alleine, der liebt die Sachlichkeit und ist froh, wenn er sich nicht mit zu viel Gefühl auseinandersetzen muss.
Die große Stärke des Sachtyps ist ganz klar, der bringt Projekte zu Ende, der kann etwas durchdenken und Sachen anpacken.
Jetzt, wenn du mit einem Sachtyp verheiratet bist, mit einem Distanztyp, dann wird das für ihn echt zur Herausforderung. Denkst du wirklich, dass ich zu viel rede? Ich meine, manchmal sagen mir Leute, ich würde zu viel reden. Bist du auch dieser Meinung? Ich finde gar nicht, dass ich so viel rede. Oder findest du, dass ich so viel rede? Was meinst du dazu?
Also so. Beachtet den Kopf des Distanztypen. Er wendet sich ab.
Genau. Also bedroht fühlt sich so ein Distanztyp, wenn er dauernd bedrängt wird, wenn man ihm keine Ruhe lässt, wenn man in ihn dringt, wenn er alles preisgeben soll, wenn er und Menschen dauernd, die etwas von ihm wollen, das sind nicht sein Ding. Dann wirst du Kontakt schließen mit oder Bekanntschaft machen mit den Stacheln einer Persönlichkeit. Er wird die Stacheln ausfahren, wenn du dich einmischst und wenn er dauernd Beziehungsarbeit machen muss. Und dann kommen die Schattenseiten zum Tragen.
Ja, der dritte Typ ist der, der die Ordnung liebt. Ordnung ist das halbe Leben. Routine gefällt ihm. Beständigkeit, Treue sind seine Stärken. Es muss alles immer wieder unter Kontrolle gebracht werden, in Ordnung sein. Und er versteht das gar nicht, dass andere so spontan handeln können. Das ist ihm zuwider.
Er liebt die Gerechtigkeit. Das Ausgewogene, wenn alles seinen Platz und Gang hat, das gibt ihm ein gutes Gefühl der Sicherheit. Wenn es voraussehbar und planbar ist, wenn er weiß, was auf ihn zukommt. Also da haben wir ja das Beispiel von Meissners schon gehört und genossen. Da haben wir einen Beständigkeitstypen, der so gerne sich eine Weile vorbereitet hätte auf diesen Ausflug, gewusst, was packe ich denn in die Koffer? Hat es eine Sauna? Braucht man Badeanzug? Braucht man warme Schuhe? Fliegen wir weg? Und so weiter. Das wäre wohltuend für diesen Typen. Das ist das Voraussehbare. Der fühlt sich einer Sache verpflichtet. Der ist total treu. Wenn du den gewonnen hast für was, der wird dir treu sein. Er liebt das Gewohnte. Das Gewohnte ist für ihn nicht langweilig. Jeden Morgen diese zwei Brötchen mit demselben Aufstrich um dieselbe Uhrzeit, mit den Nachrichten und der Zeitung bis genau um dieselbe Uhrzeit, das ist nicht langweilig. Das ist Sicherheit. Das ist das Leben. Ja.
Und dann gibt's noch den, der eher das Gegenteil ist.
Kommen noch die Ängste.
Ach, die Ängste.
Wenn du jetzt so einem beständigen Typen, der das Voraussehbare liebt, wenn du ihm das nicht gibst, wenn Chaos herrscht, macht ihm das Angst. wenn man nie weiß, wann das Frühstück heute erhältlich ist, dann wird es für ihn nicht gut sein. Wenn er nie weiß, wann kommt mein Partner denn heute heim? Man weiß es nie. Das wird ihm nicht wohltun. Chaos kann er nicht ertragen. Wenn Unpünktlichkeit, Unverlässlichkeit macht ihm große Mühe. Nichts ist geregelt. Wenn Bewährtes aufhört und Unbekanntes kommt, wenn es das Neue kommt und alle Abmachungen für die Katz sind, dann leidet der beständige Typ. Für den wird es ungemütlich und dann erleben wir seine Schattenseiten. Und jetzt?
Ja, das genaue Gegenteil ist der Freiheitstyp. Der braucht ständig Bewegung, ständig Abwechslung, ständig Veränderungen. Wenn etwas geregelt abläuft, dann hält er das wie nicht aus. Seine große Stärke ist die Flexibilität. Er ist schnell zu begeistern und kann auch andere begeistern. Aber die Gefahr ist auch, dass er schnell abzulenken ist und in irgendwelche Abenteuer verfällt.
Man muss Feste feiern, wie sie fallen. Das ist Freiheit. Feste feiern. Wichtig fühle ich mich, sagt so ein Typ. Wenn ich umgeben bin von vielen Leuten, wenn immer was los ist, wenn ich Zuschauer und Bewunderer habe, wenn ich was leiste und Applaus kommt, wenn man nie weiß, was noch kommt. Also so ein Freiheitstyp, der macht die Fahrt ins Blaue, der macht die Überraschung, der ist großzügig und einsatzbereit. Es soll ihm nie an Abwechslung mangeln. Und so ein Freiheitstyp, der kommt an mit 100 Rosen oder mit 20 Rosen, während der beständige Typ, der kommt jedes Jahr zum Jahrestag mit dieser Pflanze, mit dieser Rose, von diesem Geschäft, mit dieser Farbe, du kannst dich drauf verlassen. Ja?
Der hat dann auch ausgerechnet, ob die eine Rose, die er kauft, noch ins Monatsbudget gepasst ist.
Und das hingegen hat der Freiheitstyp nicht ausgerechnet. Wenn jetzt gerade so ein tolles Angebot ist, hey, nix wie ran. Ob wir nachher für den Rest des Monats trockene Hörnchen essen, das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben was Tolles erlebt und davon zehrt die Seele. Der ist spontan und großzügig und er möchte diese Freiheit. Und wenn er das nicht haben kann, dann fühlt er sich bedeutungslos. Wenn er nur Aufträge erfüllen muss, wenn er keine Sozialkontakte hat, wenn er keine Freiheit hat, keinen Applaus, wenn er nichts Verrücktes mehr ausprobieren kann, wenn er kontrolliert wird, wenn er keine großen Träume mehr träumen kann.
Und jetzt stellt euch vor, wir sind ja eigentlich eher Mischformen. Keiner ist hundertprozentig eine von diesen Typen. Und diese Typologie ist auch nur ein Hilfsmittel. Man muss das auch nicht alles so hundertprozentig ernst nehmen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ein Ordnungstyp heiratet einen Freiheitstyp. Ihr könnt euch schon richtig ausmalen, was da für Spannungen stattfinden. Irgendwann sagt sich der Ordnungstyp, das halte ich ja nicht mehr aus. Der ständige Wechsel und der Chaos und so weiter, das, was ihn vorher angezogen hat, kann plötzlich zu enormen Spannungen führen. Umgekehrt, der Freiheitstyp denkt, Mensch, was habe ich denn da für einen Trottel geheiratet? Immer alles muss so genau auf den Tisch. Ja, diese Spannungen kommen dann. Und dann aber wieder sich zurückzubesinnen auf die Stärken des anderen. Darauf kommt's an.
Was bist du jetzt? Wo findest du dich wieder? Du brauchst und du lebst Nähe und Warmherzigkeit, hast Ambiance und Zweisamkeit gern? Oder ziehst du Distanz und Eigenständigkeit vor? Oder hast du am liebsten das Beständige, Geordnete? Oder hast du gerne immer was Neues, neue Ideen und Flexibilität? Welche Mischung bist du? Das ist so die Frage. Und jetzt, wie gehen wir jetzt damit um? Schatz, wir sind so verschieden. Und ich betrachte die Andersartigkeit. Der Schlüssel zum Glück, Verschiedenartigkeit ist keine Bedrohung, sondern ein Geschenk. Das ist wichtig. Wenn wir das lernen, es ist ein Geschenk. Das bekomme ich noch dazu. Die Andersartigkeit meines Partners kriege ich obendrauf, gratis, in der Mogelpackung inklusive. Nicht bestellt und gratis gekriegt. Ja? Und ich kann was ganz Schönes damit machen, wenn ich mich dazu, wenn ich es als Geschenk und nicht als Bedrohung sehe.
Und vor allen Dingen entwickeln wir neue Stärken. Ich fahre mal gern pünktlich ab, sitze schon im Auto. Früher hat mich das aufgeregt. Wann kommt sie nicht? Kommt sie nicht und so weiter. Jetzt nehme ich immer schon ein Buch mit ins Auto. Da habe ich noch Zeit zum Lesen. Oder meine Frau sagt oft so, ich gehe jetzt ins Bett. In 5 Minuten bin ich im Bett. Das ist doch keine Sache. Ausziehen, Zähne putzen, ins Bett. Und dann habe ich oft eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde gewartet. Dann sage ich mal, du hast doch mir gesagt, du kommst ins Bett. Aber für sie bedeutet das, das ist ein ganzer Prozess. Ja, das zieht sich
in. Da heute kann doch was dazwischen kommen.
Ja, heute ist Folgendes. Entweder sage ich mir, okay, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit. Oder ich nehme ein Buch mit ins Bett und warte, ja, bis sie kommt. Manchmal schlafe ich dann schon. Ne? Okay.
Natürlich auch auf der anderen Seite ist eine Chance. Wenn einer schon mit dem Buch im Auto sitzt, ohne wütend zu sein, ohne die Stimmung zu vermiesen, dann hat das so eine anspornende Wirkung. Wenn er sagt, ich gehe schon mal runter, und er sagt es nicht böse, ja, nicht mehr, wir haben dazugelernt, dann höre ich, oh, er geht runter. Das ist also ganz ernst.
Wir schlafen nicht im Keller.
Nein, wenn wir zum Auto gehen.
Ach, zum Auto. Okay.
Genau, dann weiß ich, oh, jetzt ist ernst. Und meistens bin ich dann relativ schnell dort. Gut, also.
Ihre Meinung. Okay.
Der Schlüssel zum Glück, Verschiedenartigkeit, soll Anreiz zur eigenen Entwicklung sein. Dass ich was dazulerne, dass ich die Vielfalt entdecke, dass ich lerne, über mich zu lachen, das alles nicht so ernst zu nehmen, dass ich Neues integriere und dazugewinne. Und was machen wir jetzt? Es gibt doch auch noch die Situation, wo man sagt, ja, aber du hast mir wehgetan. Ja, du bist schon anders, aber das hat mich trotzdem verletzt. Gibt es das nicht in Beziehungen? Kann man das alles so leicht wegstecken? Oder was soll man da tun? Aus Aber mach Ja. Es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, es ist alles einfach, es tut nie weh, das geht so locker. Ich denke, es ist anstrengend, man tut sich weh. Mir kommt da dieser Comic in den Sinn. Da sind zwei Igelchen aus dem Winterschlaf erwacht. Und dann sagt der eine, oh, du hast mir so wehgetan. Ja, es tut mir leid, du hast mir auch so wehgetan. Du hast mir so wehgetan. Also beide pieksen sich mit ihren Stacheln. Und ich denke, zusammenleben heißt, wir tun einander auch immer mal wieder weh. Und was jetzt? Was jetzt? Können wir versöhnlich sein? Können wir loslassen? Können wir vergeben? Oder denken wir, der andere muss zuerst. Der andere soll jetzt mal auf den Knien gerutscht kommen. Oder können wir sagen, ja, das hat wehgetan, aber wir machen weiter. Ich lasse los. Ich lerne dazu. Und wir haben entdeckt, dass man sehr geneigt ist, vom anderen das Glück zu erwarten. Jetzt habe ich dich doch ausgewählt oder du hast mich ausgewählt. Wir haben uns ausgewählt. Jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt musst du mich doch glücklich machen. Hörst du? Und wenn ich jetzt nicht glücklich bin, dann hast du mich verletzt. Und wir haben entdeckt, das ist eine Überforderung. Er kann mich unmöglich glücklich machen. Der hätte den ganzen Tag nichts anderes zu tun.
Und umgekehrt erwarte ich von meiner Frau nicht, dass sie sozusagen das Glück für mich in der Hand hält. Dafür ist jemand anders zuständig.
Ja, wir haben entdeckt, dass dieses innere Bedürfnis, geliebt zu sein, jemand zu sein, manchmal getröstet zu werden, dass das unmöglich ein Mensch erfüllen kann. Ja, dass es besser ist, man wendet sich da nach oben zum Schöpfer. Dass man sagt, schau mal, das habe ich jetzt nicht verstanden, das hat mich jetzt verletzt. Aber ich möchte das loslassen. Ja, und in diesem Gespräch mit dem Schöpfer oben lässt sich sehr viel innere Geborgenheit finden. Und aus dieser inneren Geborgenheit können wir uns dann auch anders begegnen. Aus Aber mach ja. Ja, aber du müsstest doch für mich tun, für mich sein. Daraus kann werden, ja, so bist du. Du bist ab und zu knapp, du verlierst deine Schlüssel, du bist manchmal chaotisch und so weiter. Ja, ja, so bist du und das ist gut so. Und so bin ich.
Und damit kommen wir zum Schluss. Den anderen annehmen, erst einmal so, wie er ist, auch in seiner so großen Andersartigkeit, ist ein wichtiger Schritt. Und viele Ehepaare, sehe ich hier, die haben ja viel mehr Jahre auf dem Puckel, eher als wir. Ihr habt das sicherlich auch so erfahren. Den anderen annehmen. Dann kommt Frieden und Ruhe hinein. Und die Andersartigkeit als Herausforderung sehen, im eigenen Leben sich zu hinterfragen, sind meine Werte, sind meine Einstellung, ist das das Einzige, was zählt? Und sich mit der Andersartigkeit beschäftigen und die Stärken des anderen sozusagen herausholen. Und wenn die gemeinsam man die Stärken dann kombiniert, kann eine Ehe etwas Wunderbares sein. Und so haben wir das über viele Jahre uns erkämpfen müssen. Das ist nicht etwas, was uns in den Schoß gefallen ist. Ehe, das haben wir festgestellt, ist manchmal ganz schön Arbeit und hat mit Schmerzen zu tun.
Und so ein Ja zueinander und wir bauen gemeinsam unsere Beziehung. Mit den Stolpersteinen daraus bauen wir Brücken. So, das wär's dann.